Docs Go Swiss. Wenn du als Arzt oder Ärztin darüber nachdenkst, in die Schweiz zu gehen, bist du genau richtig. Und viele von euch denken, der Weg in die Schweiz ist klar. Hey, Bewerbung, Mebeko, Zusage, Umzug, fertig. In der Realität ist das oft ein bisschen anders. Und mein heutiger Gast, Dr. Siamak Sharifi, ist diesen Weg selbst gegangen, aber auch nicht ebenso ganz geradlinig. Ausgebildet in Deutschland, dann wieder in die Schweiz zum Arbeiten, wieder zurück, verschiedene Stationen, unterschiedliche Systeme. Heute ist er Oberarzt der Chirurgie und leitet ein Wundzentrum in der Schweiz und wir sprechen darüber, wie dieser Weg für ihn aussah, mit Umwegen, Entscheidungen, Zweifeln und was du von ihm lernen kannst. Schön bist du da, Siamak.
Ich danke dir herzlich für die Einladung und die Möglichkeit, bei dir heute das Interview mit dir führen zu dürfen. Danke dir herzlich.
Ich danke dir für deine Zeit.
Gerne.
Ich habe es anmoderiert. Du bist ja auch nicht diesen klassischen Weg gegangen, eine Entscheidung von irgendwo in die Schweiz, dort geblieben, sondern auch etwas anders. Mhm. Wann war so der Moment für dich, wo du gemerkt hast, ich probiere jetzt mal die Schweiz aus?
Ehrlich gesagt so, ich habe ja nach dem Studium an der Charité meine Promotion angefangen und war dann da fast 2 Jahre täglich beschäftigt und war auch klinisch so ein bisschen als wissenschaftlicher Mitarbeiter sozusagen da tätig. Also ich habe sozusagen OPs auch gesehen und durfte da mitmachen, aber meine Aufgabe war ja eigentlich Daten zu erheben und irgendwie, dass wir da Forschung betreiben. Und damals war die Stellensituation in Deutschland sehr schwierig. Wir reden jetzt so von 2009, 2010. Und also es gab gar nicht so diese Vielfalt an Angeboten, die es eigentlich heutzutage überall gibt. So, das heißt, wenn du heute irgendwie eine chirurgische Stelle suchst oder keine Ahnung was, findest du sie eigentlich relativ schnell und du hast auch Auswahl. Zu der Zeit war das schwierig, nicht so schwierig, wie es damals war in den alten Tagen mit AIP-Zeiten, wo die Leute sowieso auch fürs AIP schon weggegangen sind. Aber es war nicht easy. Und dann habe ich ein Bewerbungsgespräch dort gehabt. Es hat mir nicht zugesagt und ich hatte schon immer das Bestreben, so einen Teil meiner Ausbildung auch im Ausland zu machen. Und dann habe ich mich einfach, ich bin ja in Wien geboren, so ein bisschen umgeschaut, Österreich, Schweiz, überall in Europa und habe dann an Universitätskliniken in der Schweiz eben verschiedene Angebote gesehen, auch in der Chirurgie und habe mich dann einfach breit beworben und bin dann auch eingeladen worden und wurde dann überall vorstellig. Und dann fand ich natürlich die Schweiz von der Landschaft her auch wunderschön. Und das ganze Ambiente war halt ungewohnt für mich, viel entspannter, geregelter, irgendwie koordinierter und auch in gewisser Hinsicht auch viel harmonischer, so dass ich dann gesagt habe, perfekt, dann fange ich da einfach mal an. Und so führte mein Weg dann eigentlich direkt von der Charité dann an die Uniklinik Bern, wo ich dann als Thoraxchirurg eigentlich auch mit dem Ziel, es fertig zu machen, angefangen habe und dann auch relativ lange dort, fast 4, 4,5 Jahre dort war und dann aus persönlichen Gründen dann wegen Umstrukturierung der Klinik dann, weil der leitende Oberarzt sozusagen mein Mentor dann da praktisch ausgestiegen ist und nicht mehr da tätig war, habe ich dann auch vorgezogen, dort nicht mehr weiter tätig sein zu wollen. Also ich war dann da eigentlich, habe dann da schon Forschung betrieben und Doktoranden gehabt und war so ein bisschen auf dieser, obwohl ich schon sehr alt war für dieses Geschäft, da so ein bisschen habilitieren dürfen. Und aber auch nicht schlimm, ich habe es rückwirkend nie bereut und war genau die richtige Entscheidung, von dort zu gehen.
Also war es so eine Mischung aus äußeren Umständen, du hast gesagt, kein Job in Deutschland, du wärst auch geblieben, hast dann deine Möglichkeiten in der Schweiz gesehen und hast die dann ergriffen. Also so äußere Umstände.
Es gab wirklich
keine attraktiven
Angebote und das war sicher woanders besser und dann einfach, das hat mich angezogen. Ne?
Mhm.
Genau.
Spannend finde ich jetzt, dass du dann auch gesagt hast, ja, das hing auch sehr stark an der Person deines Mentors in Bern,
dass
du dann auch wieder anders dich entschieden hast.
Ja.
Würdest du das auch so anderen Ärzten und Ärztinnen vielleicht mitgeben, wenn sie den Schritt in die Schweiz wagen? Also jemanden zu haben, weißt du, der so fachliche und menschliche Orientierung in dem neuen Land ist? Oder was hast du denn da fürs?
Ja.
Du hast gesagt, es war gar nicht schlimm so für dich rückwirkend.
Nein,
was kann man da so mitnehmen?
Ja, genau. Also ich glaube so alle, also die Chirurgen sowieso, aber jeder Arzt, glaube ich, braucht seine Lehrer und seine Mentoren und seine Meister. Je mehr er davon hat und je, sage ich jetzt mal, besser das Verhältnis, desto mehr lernt er ja auch von den Erfahrungen der Leute. Und Die Chirurgie ist sicher, oder überhaupt Medizin, eins ist die Theorie, das andere sind die Erfahrungen, die man sammeln muss. Das braucht Zeit. Und wenn man dann natürlich so einen Mentor hat, so wie so einen Coach, der einen persönlich berät, mitverfolgt, der einen auch Entwicklungspotenziale einräumt, der einen einfach sozusagen aufbaut, schrittweise, auch in verantwortlichere Positionen, dann ist das natürlich Gold wert. Das hat man nicht immer. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt einigermaßen soziale, sage ich jetzt mal, Kompetenzen besitzt, dann wird das ja auch gesehen und dann will ja auch gerne ein Mentor vielleicht jemanden nehmen und den sozusagen aufbauen. Und ich hatte damals das Glück, dass ich dann da auch wirklich einen zwar sehr harten, aber sehr gerechten Mentor hatte, der dann meine Wenigkeit und noch einen anderen Kollegen aus Berlin unter seine Fittiche genommen hat und dann uns sozusagen persönlich ausgebildet hat, im Sinne, was zeichnet eigentlich gute Ärzte aus, gute Chirurgen, was sind eigentlich die Attribute, die wir brauchen und wie wollen wir uns auch nach außen mehr oder weniger darstellen. Und dann kam natürlich das Fachliche noch dazu, also wirklich rauf und runter die gesamte Theorie und natürlich auch früh das Operative, was auch wichtig ist, dass man jemanden hat, der, obwohl man noch gar nicht so weit ist, einem trotzdem Vertrauen schenkt und einen da langsam ranführt und einem nicht das Gefühl gibt von vornherein, man kann nichts oder man ist nur für Assistenzen da oder für irgendwelche bürokratischen Sachen. Und wenn man dann das Glück hat, sage ich mal, dann kann man eine sehr gute Ausbildung hier genießen. Und genau, aber aus dem Grunde auch, weil ich diesen Mentor hatte und ihm sehr verbunden war, war es mir auch wichtig, dort auch keinen Eindruck zu hinterlassen, als ob ich dann nicht mehr loyal bin. Und deswegen habe ich eigentlich alle Angebote dann auch irgendwann gehen lassen und habe den Weg zurück, also weg aus der Klinik, weil und eben rückwirkend betrachtet. Also ich bin noch immer mit meinem Mentor in Kontakt und der macht ganz viele andere Sachen sehr erfolgreich. Und der war im November hier bei einem Symposium und ich glaube, es ist schön für ihn zu sehen, wie sich sein Schüler entwickelt hat. Aber es ist auch schön für mich so zu sehen, dass ich ihn halt so viele Jahre schon kenne und gerade weil ich eben loyal war und immer zu ihm gehalten habe, unser Verhältnis auch noch so ist. Das ist nicht bei den anderen Leuten so, aber das ist auch nicht mein Problem. Es war eine persönliche Entscheidung für mich. Kann ich mit dem Gewissen leben, dass ich das jetzt weitermache und dann vielleicht auf der anderen Seite eben für mich persönlich Defizite sehe? Oder ist es mir wichtiger, meine Persönlichkeit zu wahren und gebe lieber etwas auf, wofür andere Leute wahrscheinlich alles gegeben hätten? Und rückwirkend betrachtet war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Ja, es muss zu dir passen, ne? Es
Genau.
muss deinen inneren Wert entsprechen. Im chirurgischen Umfeld hört man ja oft diese Frage: Lohnt sich für mich der Wechsel in die Schweiz als Assistenzarzt? Weil oft so in Deutschland wird mehr chirurgisch operiert
Ja, das ist
in
so.
anderen Fachgebieten und man bekommt aufgrund der Personalsituation auch
Schnell
eher, man wird
Verantwortung,
eher ist, ja genau, man wird eher
ja.
ins kalte Wasser geschmissen. Wie siehst du das? Du hast beide Welten gesehen, du kennst beide Welten. Ist dem so? Denn du sprichst ja bei dir trotzdem davon, dass du eine exzellente theoretische und operative Ausbildung als Assistenzarzt in der Schweiz genossen hast. Also,
Genau, in dem
wo
Rahmen, der
liegt
hier
da so
möglich
die
ist,
Wahrheit?
sicher. Genau, ich glaube, die Wahrheit, also wenn man jetzt so Klischees bedienen will und sagt, die Schweiz, hier kann man nichts lernen, hier wird man, was weiß ich, zum Sekretär ausgebildet und operiert nichts, das ist Klischee, das stimmt auch so nicht. Aber dadurch, dass das natürlich ein kleineres Land ist, einen viel kleineren Caseload hat und es natürlich auch relativ viele Kollegen gibt in diesem Spektrum, schauen natürlich auch die Ausbilder und auch die Kliniken, in wen sie investieren. Und ich glaube, je kleiner die Nische ist, in der man dann tätig ist, desto mehr wird auch geschaut. Einerseits will man natürlich auch keine Leute züchten, die Probleme machen später oder irgendwie Konkurrenz, das kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite will man auch ein sauberes Umfeld, in dem die ganzen Netzwerke funktionieren. Also verstehe ich auch, dass man das steuern muss und auch steuert. Und auf der anderen Seite, in Deutschland hat es einen riesen Caseload. Es hat viel zu wenig Leute für diesen Caseload. Das heißt, da spielt es dann gar nicht mehr so eine große Rolle, wer du bist in der Hierarchie, sondern es geht mehr darum, hast du den Drive, hast du die Ambitions, bist du motiviert, bist du bereit, Substanz dazulassen? Und das heißt, in Deutschland wird gar kein Assistenzarzt in irgendeiner Form, also eigentlich an den meisten Kliniken, geführt, wenn der nicht die Standardsachen, Notfallstation, alles beherrscht, im besten auch parallel. Also da kannst du nicht sagen, ich bin heute Stationsarzt, ich gehe nicht an den Sucher. Das heißt, du wirst wirklich überschüttet mit extrem viel Arbeit und Verantwortung, eigentlich nicht sozusagen abarbeitbar, aber dadurch dann auch wieder die Freiheit, du kannst machen. Und das führt dann dazu, dass du praktisch zwei verschiedene Systeme hast. Ein System, wo sehr viel 1-zu-1-Betreuung ist, was finde ich auch sehr wichtig ist, gerade am Anfang, gerade was Stationsarbeit, gute Austrittsberichte, körperliche Untersuchung, also so die Basics angeht, ist das hier sicherlich besser. Gerade für den Anfang, weil man in einem viel geschützteren und harmonischeren Umfeld ist, wo vieles geregelt ist und es eigentlich keinen Spielraum für diese ganzen verrückten Sachen hat. Und auf der anderen Seite aber gibt es dann eben Szenarien später, die dann auch wichtig werden irgendwann für den Chirurgen. Er braucht halt Caseload und er braucht Exposition. Und viele Kollegen hier, wenn sie dann Facharzt sind, Oberarzt sind, werden dann in ein Fellowship geschickt, was ich auch toll finde. Da lernt man dann noch tolle Sachen und ob es nun wissenschaftlich ist oder operativ. Aber es hat halt beides Vor- und Nachteile, nicht? Und ich denke, kein System gibt sowieso nicht, was perfekt ist. Und deswegen ist es halt auch ein Luxus, sage ich jetzt mal, beide Systeme so praktisch kennenlernen zu dürfen oder dass man die mal alle durchlaufen hat. Aber für mich war dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ich habe ja dann eh die Fachrichtung nochmal gewechselt und bin in die Allgemeinchirurgie gegangen, nachdem ich nochmal in Basel war und da Thoraxchirurgie nochmal gemacht habe, habe ich mich dann aber entschieden, ich gehe in ein breiteres Spektrum. Ich will eigentlich eher nochmal was anderes ausprobieren und bin dann, nachdem ich dort einige Stationen, Urologie, Viszeral etc. durchlaufen hatte, dann eben auch für die Exposition, aber auch um wirklich mal dieses Daily Business, die 24-Stunden-Dienste, wovon man 9 Stück hat im Monat, mindestens 4 bis 6, aber wenn es hochkommt, 9, das muss man dann auch mal erlebt haben. Und das führt dann dazu, dass du halt in den Genuss kommst oder dann halt auch mal wirklich unter Druck gesetzt wirst. Das heißt, du hast 4, 5 OPs jeden Tag, im Ausbildungsstand entsprechend und das steigert sich auch. Gleichzeitig bist du aber für die Station verantwortlich, für den Notfall. Ab 4 hast du alle Sucher. Dann wird halt auch nachts alles abgearbeitet, also es wird nachts operiert, der Notfall ist komplett voll und ich war dann auch an so einem Maximalversorger, also an so einem schwerstverletzten Zentrum, wo dann auch wirklich große, schlimme Sachen kamen, aber das war für mich genau das Richtige, weil ich dann da in einem übersichtlichen Zeitrahmen, also wir reden jetzt von 2,5 Jahren, wahrscheinlich das alles machen durfte und erlebt habe nochmal, was bei anderen Leuten halt mehrere Jahre braucht. Aber auf der anderen Seite ist das auch nicht das perfekte System. Ich denke, die Mischung aus beiden Systemen ist wichtig oder eben halt eine breite Ausbildung, dass man in verschiedenen Kliniken ist. Das empfehle ich sowieso immer den jungen Kollegen. Geht, macht Erfahrung, wechselt die Fachrichtung. Egal, auch wenn ihr von Anfang an wisst, ihr bleibt in einer Richtung, aber es hilft euch, es gibt euch weitere Skills, mehr Fertigkeiten, mehr Erfahrung und davon profitiert man immer nur, nicht? Und ja, deswegen gibt es das perfekte System nicht. Es gibt immer nur den perfekten Zeitpunkt, wo man irgendwo hingeht für irgendein Ziel. Und andersrum jetzt, wo ich dann die ganzen Sachen gemacht habe, war nur noch klar, okay, ich suche jetzt nach was Längerfristigem. Und da habe ich auch gesehen, so Weichteilchirurgie, das Rekonstruktive, das ist so eher meins, die septische Chirurgie, das fand ich da eigentlich am faszinierendsten oder hat mich am meisten begeistert und auch gesehen, dass da wahrscheinlich meine größte Stärke drin liegt. Und habe dann aber auch nicht jetzt, ich hatte auch Angebote in Deutschland und woanders auch. Aber hier war dann eigentlich so die Stelle, dass die inhaltlich passt und auch längerfristig orientiert ist und ich kann hier was aufbauen, sodass man dann auch irgendwann, wenn man dann, sage ich mal, seine Lehrjahre hinter sich hat, dass es auch verständlich ist, dass man dann irgendwo dann was sucht, wo man längerfristig ist und vielleicht was aufbauen kann. Und wahrscheinlich das, was ich früher in einem Tag operiert habe oder was weiß ich, an 2 Tagen mache ich jetzt in der Woche. Aber das ist auch nicht schlimm. Bin ich
Ja,
zumindest.
du wusstest ja aus deiner Erfahrung vorher in Bern und Basel, was dich erwartet, ne? Also es war jetzt keine Überraschung für dich.
Nein,
Da,
es ist auch
da,
bewusst so gewählt.
ja. Da, eine Rückfrage noch zu deinem
Gerne.
Mentor.
Ja.
Hat er dir auch erklärt, wie die Schweiz funktioniert? Also mit welchen vielleicht naiven Vorstellungen aus heutiger Sicht bist du in die Schweiz gekommen? Und das hört man ja immer wieder. Die Gefahr ist groß, man eckt an, wenn man neu
Ja.
ist. Wenn
Ja.
man aneckt, führt das vielleicht auch dazu, dass die fachliche Wissensaneignung nicht so funktioniert, ne? Also es
Stimmt,
ist einfach die zwischenmenschliche
ja.
Kommunikation. Hat er dir da auch Tipps mitgegeben oder warst du so gut informiert, dass du die Schweiz von Anfang an verstanden hast?
Nein, ich glaube, egal wie gut du dich informierst, so gut kannst du dich gar nicht informieren, dass du auf alles vorbereitet bist. Und ich glaube auch, selbst wenn du jemanden da vor Ort hast, der dich begleitet, gibt ja heutzutage, das gab es gar nicht, so Coaches und Firmen, die dich da auf den ganzen Prozess begleiten und einem viel Wissen mitgeben. Das hatte ich jetzt nicht so. Ich habe mich viel im Vorfeld informiert, soweit es ging, über Blogs, über Foren, über alle Sachen. Aber ich bin halt auch ein Mensch, ich habe schon in verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet und bin ja selber aus einem kulturellen, ich habe ja einen anderen Background. Ich komme aus einer ursprünglich, sage ich mal, wir sind Perser. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Österreich geboren. Ich war mal in Amerika, in England, in Schottland. Also ich war immer irgendwie ein offener Mensch. Ich glaube, das ist schon eine Grundvoraussetzung. Man kann nicht festgefahren mit Klischees kommen oder mit irgendwelchen naiven Vorstellungen. Sei es jetzt, dass man jetzt hier ins Schlaraffenland kommt oder irgendwie hier gibt es ganz viel Geld zu verdienen und so. Also wenn man so naiv kommt, wird man relativ schnell, glaube ich, mit der Realität auch konfrontiert. Aber ich glaube, egal wie gut man informiert ist und wie gut man abgedeckt ist durch Freunde, Familie, Bekannte, Mentoren, was auch immer, man wird halt Erfahrungen machen müssen. Also auch manchmal vielleicht was Negatives oder man wird irgendwann mal auffallen. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung sollte wirklich sein, man sollte offen sein. Man sollte auch in der Lage sein, die Kultur der Schweizer, die ja in vielen Punkten wirklich ganz anders ist als ich. Ich komme ja aus Berlin, da ist eine ganz andere Kultur, auch im Dialog miteinander. Ich habe ja auch in anderen Kliniken in Deutschland gearbeitet. Das ist halt in Deutschland ganz anders. Und man muss sich bewusst sein, dass die Kommunikation in der Schweiz anders funktioniert, die Menschen anders sich ausdrücken, die empfinden auch Worte ganz anders, als es in Deutschland empfunden wird. Und ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, dass man trotzdem hier und da mal aneckt, aber das ist auch gut so. Weil dadurch lernt man eigentlich auch erst oder kriegt so eine Form von Reflexion für sich selber, dass man sieht, okay, hier kann ich mich noch ein bisschen verbessern, da kann ich mich ein bisschen mehr anpassen im Sinne von, dass man einfach das tägliche Miteinander probiert, irgendwie angenehmer zu gestalten, indem man den anderen auch zeigt, man respektiert die Kultur, die Werte, Sachen, wie die Leute die Sachen hier angehen. Und wenn man das, glaube ich, nicht macht oder sich da keine Mühe gibt oder das nicht ernst nimmt, dann wird man relativ schnell Probleme kriegen, glaube ich, hier. Und auch relativ schnell können das größere Probleme werden, die dann auch vielleicht irgendwann nicht mehr abzufangen sind. Aber das ist so manchmal ein bisschen für mich so, wie wenn jemand, wenn du diese Serien siehst, auswandern und dann gibt es Leute, die mit irgendwie ihren letzten 4.000 Euro irgendwie alles gekündigt haben und dann irgendwo auswandern und dann aber eigentlich erst vor Ort dann die Erfahrungen machen, ja, die man vielleicht hätte auch teilweise vermeiden können und das dann manchmal ein Fiasko wird. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen offen ist, der höflich ist, der schon irgendwie verschiedene Kulturen kennengelernt hat, der weiß sich auch hier zu integrieren und findet seinen Platz hier auch. Und das ist auch gut so, finde ich. Und da sind die Schweizer auch, muss man sagen, auch vielleicht ein bisschen, aber sie sind sehr herzliche Menschen. Sie haben das Herz auch am richtigen Fleck und sie sind auch sehr hilfsbereit. Das sehe ich auch gerade hier so an der Klinik, also in Uster, wo ich gerade bin. Also ich finde so Vorurteile schwierig, nicht? Und ich finde, es sollte immer, gerade wenn man in ein anderes Land geht, sollte das Ziel immer sein, die, die da sind, sollten das Gefühl haben, dass der, der gerade gekommen ist, genau der Richtige ist und dass es eine Bereicherung ist und nicht irgendwie Stress ist mehr oder eine Last oder was auch immer. Ja, also das heißt,
Besser
ich weiß
wissen.
schon, was du meinst, genau. Aber ich bin da, da denke ich, sollte jeder bei sich selber mehr schauen.
Ja, du hast ja selbst gesagt, durch den internationalen Hintergrund ist wahrscheinlich in deiner Familie schon ein anderer Umgang damit gepflegt worden. Du kommst
Ja.
vielleicht so von Haus aus besser damit klar. Würdest du sagen, wenn es Schwierigkeiten gibt für Ärzte und Ärztinnen, sind das eher fachliche Schwierigkeiten in der Schweiz anzukommen oder sind es genau diese kulturell-kommunikativen Feinheiten, die es einem dann schwer machen? Auch dann
Ich denke
fachlich
beides.
durchzustarten.
Ich denke beides, nicht? Also ich denke, zum Beispiel, wie sagt man? In Deutschland, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal da, wird halt der Schwerpunkt auf andere Dinge gelegt teilweise. Einerseits zeitlich, andererseits ressourcenbedingt. Das heißt so, wenn man jetzt hierher kommt als Beispiel und man sieht, dass eine Visite oder die Zeit, die ich mit dem Patienten verbringe, Laborwerte, die ich mir angucke, Briefe, wie sie geschrieben werden, ja, es hat einfach eine andere Qualität teilweise. Und das ist auch gut so. Und es hat woanders eine andere Qualität aus anderen Gründen und da werden die Briefe anders geschrieben. Und ich glaube so, sowohl fachlich es Dinge gibt, also Stationsarbeit wird hier viel genauer genommen. Es muss hier viel mehr Wert gelegt werden auf den Dialog mit dem Patienten, was ich auch sehr wichtig finde. Es muss hier mehr erklärt werden. Man muss die Patienten anders abholen. In Deutschland ist das anders. Das heißt, ich glaube, es gibt einerseits die kulturellen Unterschiede, deren man sich klar sein muss und man muss sich klar sein, dass man mit der Attitude, die man woanders hatte, wahrscheinlich hier nicht eins zu eins so weitermachen kann. Das finde ich auch gut so. Und wenn man jetzt nach Algerien geht oder nach Afrika oder woanders hin, ist das genauso. Und wenn ich jetzt in die UK gehe, ist das auch so, nicht? Das heißt so, dessen muss man sich bewusst sein. Man muss offen sein, das auch annehmen zu können und auch bereit sein, die guten Dinge, die es hier auch gibt, umzusetzen und die in sein Portfolio mit einzubringen. Und fachlich, glaube ich, bei der Sprache fängt es schon an. Ich meine, ich bin viel rumgekommen. Wenn ich jetzt in Holland bin oder irgendwo, meine Tochter zum Beispiel, die lebt in Luxemburg, also ich verstehe vieles, ohne die Sprache jetzt nicht unbedingt beherrschen zu können. Und was ich also sagen will, ist so, die Sprache ist eine andere. Wenn man jetzt wirklich immer nur in Deutschland war, ist es wahrscheinlich am Anfang schwierig, den Inhalt auch unbedingt so zu verstehen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man ganz schnell sprachlich auch hier auf die Beine kommt, dass man wirklich, wenn man angerufen wird, versteht, was da ist und es umsetzen kann. Man muss nicht Schweizerdeutsch zurücksprechen, aber man muss in der Lage sein, das Schweizerdeutsch zu verstehen. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, wenn zum Beispiel gefragt wird, Schweizerdeutsch oder Deutsch, warum Deutsch? Wir sind hier in der Schweiz, nicht? Klar sprechen wir Deutsch, aber es ist Schweizerdeutsch. Und jeder, der hier leben und arbeiten will, sollte auch in der Lage sein, und so viel Respekt mitzubringen, dass er nicht sich erwartet, dass man seinetwegen jetzt irgendwie Englisch sprechen muss. Also kann man am Anfang machen, wenn es jetzt mühsam ist, aber ich denke, das ist ganz wichtig. Und wenn man diesen Weg geht, die Sprache ist, denke ich, der Schlüssel zu allem, dann findet man auch viel leichter den Weg, nicht? Dann haben die anderen das Gefühl, der versteht, was er macht, der nimmt es ernst, der gibt sich Mühe und der ist engagiert. Und ich glaube aber, die Gefahr besteht auf beiden Ebenen, aber es liegt, glaube ich, immer an einem selber, wie man mit den Challenges auch umgeht, nicht? Man kann alles negativ sehen und sagen, alles ist hier schlimm, aber dann soll man auch nicht hierher kommen, nicht? Das wird man überall empfinden, nicht? Das ist nirgendwo so, wie es zu Hause war.
Ja, ich glaube, das ist ja ein grundsätzliches Thema. Du kannst natürlich über alles und jeden schimpfen, in ja. jedem Land, und ja. die Verantwortung sozusagen immer an jemanden Dritten genau. delegieren. Genau. Die Frage ist, was hast du in der Hand? Das bist du selber und du kannst da halt den Hebel setzen. Was ich spannend fand, du hast gesagt, ja, die Sprache schon. Aber habe ich dich richtig verstanden, dass es weit mehr über die Sprache geht? Du hast gesagt, ja. Wie werden Wörter benutzt? Wie ist auch vielleicht du hast gerade gesagt, selbst wenn man die Sprache nicht so gut kann, du achtest auch mehr auf was? Körpersprache, auf das Setting, in dem die Gespräche geführt werden. Also du nutzt ja nicht nur die reine Sprache und das, was da als Text irgendwo stehen würde, ja. sondern das geht ja. weit darüber hinaus. Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter machen, wie du da rangehst, dieses Feingefühl da zu hören?
Ich denke so, man muss beobachten erstmal, nicht? Wenn man hierher kommt, beobachtet man, dass die Menschen anders miteinander umgehen. Das ist auch schön so, finde ich, wenn man sowas sieht. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du gehst in den Zug hier, ja, und da setzt man sich nicht einfach plump neben irgendeinen Menschen, auch wenn der Platz frei ist, sondern man gibt ihm die Wertschätzung und sagt, Entschuldigung, ist hier frei. Und dann hört derjenige das und der freut sich auch, glaube ich, darüber und sagt, selbstverständlich, gerne. Und dann setzt man sich auch hin. Und ich finde, da fängt schon an. Das heißt, man sieht, man macht sich hier die Tür auf gegenseitig, man geht sich aus dem Weg, man grüßt sich hier höflich, egal ob man sich kennt oder nicht kennt. Also es hat hier ganz viele Punkte, die woanders teilweise auf der Welt schon natürlich verloren gegangen sind oder einfach nicht mehr so gelebt werden, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, wenn man dann so kommt, wie wenn man jetzt in Hamburg unterwegs ist und als Beispiel jetzt so, oder Wertschätzung der Pflege, ja, wenn man als Arzt, finde ich auch wirklich nicht gut. Also ich habe selbst als Arzt, als junger Student so viel in der Pflege arbeiten müssen und ob es nun Praktika waren oder nebenbei Geld verdienen. Jeder, der das mal gemacht hat und auf der anderen Seite steht, weiß, wie wichtig diese Leute sind und wie wichtig auch dieser Respekt ihnen gegenüber ist. Und der geht manchmal in Deutschland verloren. Leute grüßen sich nicht oder die sind einfach inexistent, diese Menschen oder diese Berufsgruppen. Und da fängt es ja schon an, wenn du hierher kommst und du denkst, das ist die Attitude, mit der du hier dich präsentieren kannst, dann wirst du ganz schnell Probleme bekommen. Und das ist auch gut so. Und obwohl es vielleicht in Deutschland so toleriert wird an der einen oder anderen Klinik, heißt das ja noch lange nicht, dass das gut ist. Also ich denke, so im Umgang miteinander ist es viel feinfühliger, viel höflicher, viel respektvoller, viel ruhiger auch. Und auch in der Wortwahl, ja, selbst wenn es um kritische Themen geht oder auch um Probleme, kann man da auch nicht so auf den Tisch hauen. Ja, also das heißt so die Kommunikation, die Wortwahl, der Ton, es gibt so ganz viele Sachen, die wahrscheinlich am Anfang einem überhaupt gar nicht klar sind, aber die alle irgendwie Einfluss haben. Also es ist so das Verhalten anderen Berufsgruppen gegenüber, glaube ich, der Tonfall, die Wortwahl, sicherlich auch Körpersprache, aber natürlich hat es auch Grenzen. Also man soll ja kein anderer Mensch werden, irgendwie oder jetzt irgendwie künstlich werden. Ich glaube, das würden die Leute auch sehen. Es muss authentisch bleiben, ja. Du kriegst den Berliner nicht aus dem Berliner raus und du wirst auch nicht den Wiener aus dem Wiener rauskriegen, als Beispiel, genauso wie wenn du kriegst den Schweizer auch nicht aus dem Schweizer raus. Aber das ist ja auch schön so. Das ist ja die Vielfalt, die kulturelle, und das macht ja auch letztendlich die Welt aus. Jedes Volk ist anders, jede Kultur ist anders, überall gibt es tolle Sachen zu lernen. Und ich denke, das Ziel sollte immer sein, dass es auch für den, der da hinkommt, den Gast bereichernd ist und dass der dann mit Erfahrung, Know-how, neuen Impulsen geht und nicht, dass der hierher kommt und irgendwie Probleme macht und auffällt und dann nicht mehr tragbar ist. So. Und ich glaube aber auch, egal wie sehr sich jeder Mühe gibt, es wird trotzdem Momente geben, wie so ein Elefant im Glashaus. Es lässt sich nicht vermeiden, dass man trotzdem halt hier und da mal aneckt, aber das ist auch gut so. Dann sieht man, was man verbessern kann noch oder wo man noch ein bisschen Feintuning betreiben kann. Aber am Ende habe ich ehrlicherweise immer nur Situationen erlebt, wo es immer gut funktioniert hat, weil es an beiden Seiten liegt. Und eben die andere Seite merkt das auch, ob jemand Interesse hat, nicht? Oder ob der Arrogante herkommt und das Gefühl vermittelt, was hier auch ganz schnell entsteht, dadurch, dass die Kultur eine andere ist, dass der hier irgendwie über den Ding steht oder irgendwie erhaben ist. Und das, egal welche Berufsgruppe du hier angehörst, das finde ich auch wirklich gut hier, dass du weder äußerlich den Leuten das eigentlich ansiehst, und nach außen hin auch das gar nicht so dick aufgetragen wird, ja. Das finde ich gut.
Du bist ja jetzt in Uster, auch in dem Wundzentrum, in der Wundmedizin. Zum einen ist es ja extrem spannend, dass du dort als Nichtschweizer auch eine Leitungsfunktion bekommen hast. Aber es ist ja auch extrem spannend, was du dort mit dem Fischhauttransplantat aufbaust. Magst du mal so einen Alltag erklären, was dieses Wundzentrum so besonders macht unter deiner Leitung?
Ich glaube, unser Zentrum macht so besonders, dass wir hier wirklich irgendwie eine Kombination haben aus Pflege und Ärzteschaft, die für den Beruf brennt, Gott sei Dank noch, und die wirklich Leidenschaft hat für das. Und ich finde so dieses Wundmanagement oder er ist Wundexperte oder so, das fasst auch manchmal gar nicht mehr so zusammen, was wir eigentlich genau machen. Klar ist so das Daily Wundmanagement sind so diese chronischen Probleme, kleinere Probleme. Aber und damit fängt auch wahrscheinlich jedes Wundambulatorium an oder irgendwann dann auch ein Zentrum, wenn es ein Zentrum werden will. Aber es gehört noch viel mehr dazu. Also es gehören ja auch ambulante Eingriffe dazu, chirurgische Eingriffe, also Wundchirurgie. Diese Form von ist eigentlich Wiederherstellungschirurgie oder irgendwie septische Chirurgie, kann man dazu sagen. Ist auf jeden Fall ein Teil der Chirurgie, meistens an die Unfalltraumatologie angegliedert, seltener an die plastische Chirurgie. Und das heißt, es ist viel mehr als nur an Wunden kratzen und irgendwas auflegen und Verbände machen, sondern es geht bis hin zu Unterschenkelamputation, fußerhaltende Operation, bis hin zu allen Weichteilproblemen, die chirurgisch auch gelöst werden. Wir haben hier ganz klein angefangen mit so eher chronischen Problemen, 2 Tage die Woche. Wir haben das ganz gesund und nachhaltig aufgebaut auf 5 Tage die Woche, haben mit den chronischen, konservativen Sachen angefangen, irgendwann dann die ambulanten Eingriffe sozusagen im Rahmen des Zentrums dann gesund, aber sehr stark aufgebaut mit sehr guten Fallzahlen und sehr zufriedenen Patienten und sind dann als letzten Schritt sozusagen nochmal übergegangen und haben dieses stationäre chirurgische Setting auch nochmal aufgebaut, sodass jetzt eigentlich 3 Säulen entstanden sind. Du hast die ambulanten Eingriffe, du hast die stationären Eingriffe von ganz klein bis ganz groß, von normalen chirurgischen Weichteilproblemen oder Infekten bis hin zu, sage ich jetzt mal, innovativeren Rekonstruktionsmaßnahmen. Und du hast natürlich das Daily Business mit deinen chronischen Patienten, wo oder auch akuteren Problemen, wo so angefangen hat. Und ich hatte irgendwie das Glück, als ich dann hier angefangen habe, dass ich dann auf dieses Seminar eingeladen wurde, praktisch als Weiterbildung, und dann dort die Möglichkeit bekam, das mal kennenzulernen und im Anschluss dann einige Fallbeispiele sozusagen zu probieren. Und wie ich auch schon zu dir meinte, ich bin, als ich dann da in Deutschland in diesem Schwerstverletztenzentrum war, habe ich natürlich auch Knochen jeden Tag operiert und alle anderen Weichteile, aber so einen wirklichen, so eine Liebe auch für diese septische Chirurgie gefunden, wo man halt auch viel rekonstruiert, viele Hautersatzverfahren, so die klassische Methoden kennengelernt hatte, da auch viel Erfahrung sammeln durfte. Und dass es dann so faszinierend war, dass es dann so sozusagen so ein, erst denkt man ja, es ist ein Hautersatzprodukt, aber es ist es ja gar nicht. Also es ist kein Skin Substitute, sondern es ist sozusagen ein Device, was sich auflöst, Angiogenese induziert und dann sozusagen körpereigen Weichteil regeneriert. Und deswegen nennt man diese Form der Chirurgie auch regenerative Chirurgie. Und dieses Device gibt es schon länger, aber es hatte hier noch gar nicht so, war nicht implementiert in dem Sinne. Und wir haben es aber auch ganz gesund mit kleineren Sachen angefangen aufzubauen, Erfahrungen gesammelt und das kontinuierlich weiterentwickelt und sind eigentlich jetzt so mittlerweile so weit, dass wir halt Gott sei Dank von vielen Kollegen überall Fälle geschickt kriegen, Patienten sich selber vorstellen für Zweitmeinung, für Komplikationsmanagement und dadurch natürlich auch die Lehre der Fälle auch gestiegen ist und mit ihr auch die Patientenzahlen. Und das war also sozusagen Glück, dass ich mehr oder weniger da reingerutscht bin und aber dann auch relativ schnell gesehen habe, es ist was ganz Besonderes. Also mich hat dieses Skin Substitute gar nicht so interessiert. Wir haben halt irgendwann beobachtet, so, es regeneriert wirklich fehlende Weichteile. Und aus meiner chirurgischen Erfahrung weiß ich, dass wenn man so eine Devices nicht hat, die Ergebnisse andere sind. Und dann haben wir gesehen, es ist für die Schmerzen der Patienten wahnsinnig. Also was nicht, kaum hast du es gedeckt, hat der Patient keine Schmerzen mehr. Dann haben wir irgendwann gesehen, es werden uns Patienten geschickt, so mit multiresistenten infizierten Wunden oder so Riesenlöcher in den Füßen und Beinen. Und haben dann aber eher so im palliativen Setting, off-label-mäßig, einerseits zur Schmerztherapie, aber auch andererseits, weil es gar keine anderen Möglichkeiten mehr gab. Ja, die waren schwer krank. Es gab da nichts mehr groß zu revaskularisieren und nicht aus der alten Chirurgie, wenn jemand so MSA-kontaminierte Weichteile hat, gerade wenn die in die Knochen und so, dann muss man das wegschneiden. Ja, und das ist also sehr radikal. Und das hört da meistens nicht mit einem Eingriff auf. Und deswegen war so toll, dass wenn wir jetzt so diabetische Füße, super infizierte Sachen sehen, dass man praktisch die Extremitäten erhalten konnte und dann über diese freiliegenden Strukturen wie Knochen oder Sehnen eben körpereigenes Weichteilgewebe selber regenerieren und rekonstruieren lassen konnte, inklusive Hautverschluss, weil viele Kollegen noch dann Spalthaut oder Vollhaut dann nach diesen Maßnahmen noch aufmachen. Aber wir haben dann auch irgendwann rausgefunden, dass eigentlich weniger Applikationen zum selben, Outcome führen, vor allem auch ohne Hauttransplantation. Und dann dadurch erkannt haben, was für ein Potenzial es hat. Und dann immer mehr Patienten kamen und dann man natürlich immer mehr macht und auch immer mehr Erfahrung sammelt. Ja, und dann führt das eine zum anderen. Und ja, deswegen, also Glück. Und dann natürlich viel Leidenschaft. Wir sind ein tolles Team. Die Leute sind lange im Geschäft, also die Wundexpertinnen hier und haben auch ganz viel Erfahrung. Und ich glaube, so diese Mischung aus klassischer Wundbehandlung mit den 1 Million Auflagen und für alles gibt's irgendwas, aber auch so dieses deutsche, klassische, chirurgische Denken, keep it simple, keep it clean, keep it, also einfach mit wenig Mitteln, trotzdem das, so ist eine gute Kombination. Und da ergänzen wir uns sehr. Wir reden alle auf Augenhöhe, wir bereichern uns und von daher ist das schön, das so zu sehen, nicht? Genau.
Ja, es hört sich auch für alle schlüssig an. Ich glaube, die Patienten werden mega froh sein, wenn dann doch noch eine Hilfe möglich ist. Ne? Das ist ja irgendwo auch eine große Verzweiflung.
Auf jeden Fall.
Kann das nachvollziehen. Es hört sich so an, als ob viele Nebeneffekte gelindert werden können oder quasi mitgelöst werden können.
Ja.
Und natürlich muss man ja auch sagen, wirtschaftlich ist es für euch natürlich auch schön. Ihr seid ja ein kleineres Haus. Das heißt, wenn ihr eine Expertise aufbaut, ist das ja auch wichtig für euch. Ne? Muss man ja auch sagen, das ist Geld
genau,
verdienen.
Aber es ist nie das Motiv.
Her.
Genau. Ja. Wir werden oft gefragt so und ich denke auch so, es gibt Kollegen sicherlich, die da in der Industrie sehr stark vertreten sind oder Lobbyismus, das sind alles Stichworte, die kommen ja nicht von irgendwo her. Aber ich glaube, so was uns auch auszeichnet, ist, dass wir uns gar nicht um die monetären, also ich denke, Strukturen sind wichtig, Disziplin, Kontinuität, Einsatz für die Patienten. Die sind auch der Maßstab unserer Arbeit. Das heißt so, wenn die Patienten sagen, das ist gut, was wir hier machen, dann ist es sicherlich auch gut. Aber ich glaube so, wenn du diesen Einsatz bringst und dann auch diesen Service an den Patienten, ist der finanzielle Erfolg eine Nebenwirkung deiner Arbeit, genau. Aber ich glaube nicht, dass das dass der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn man sich von vornherein überlegt, was kann ich machen, damit Spital Worcester finanziell besser aufgestellt ist. Das nicht. Ich glaube, man muss sich Gedanken machen, was kann man machen, dass das Wundzentrum in 10 Jahren noch ein Standing hat und wie geht man diesen Weg, dass es auch, dass alle mitgenommen werden, dass jeder auch Potenzial hat, sich selber weiterzuentwickeln. Und wenn man denen dann geht, dann ist Stein für Stein, dann ist alles massiv, dann ist alles stabil und dann wird das Haus auch nie ins Wanken kommen. Und dann kann man einfach irgendwann mal eine Garage anbauen, man kann ein zweites Haus aufs Grundstück packen. Das kann dann endlos sozusagen weitergehen. Aber dieses Finanzielle, das werden wir oft gefragt. Ich bin kein Fan von, dass man da irgendwie mit den Herstellern da irgendwie auf Partys geht oder da irgendwie Lobbyismus betreibt. Das gibt es bei mir überhaupt nicht. Es gibt auch kaum Hersteller, mit denen ich persönlich jetzt so zusammenarbeite. Und wer das jetzt nicht Fisch haut, sondern es wären Tischbeine, dann würde ich Tischbeine da rein operieren. Also
Ja.
es geht nicht um die Firma, es geht auch nicht um das, es geht um das, was das Produkt macht.
Ja, sonst, ja, ich finde es auch gut, sonst machst du dich ja eigentlich nur abhängig von der nächsten Änderung der Fallpauschale und dann ist auf alles
Genau. Nee,
einmal
das liegt
nicht
bei
mehr
uns.
richtig und der Patient steht da und sagt, ja, aber mir hat es doch so super geholfen. Ja.
Genau. Nein, das gibt's hier nicht, wirklich
Ja.
nicht. Da achten wir sehr darauf.
Siamak, ich probiere
Bitte.
etwas Neues mit dir aus.
Mhm,
Die
mach mal.
Docs Go Swiss Blitzrunde. Ich
Aha.
stelle dir zum Abschluss noch 10 kurze Fragen.
Okay.
Manchmal eine Frage, die du kurz beantwortest in ein, zwei Sätzen oder
Alles.
einfach eine Auswahl,
Kein Problem.
um dich noch ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Also das ist was Neues. Ich dachte, ich probiere das mal. Ich finde das einfach schön, noch mal ein bisschen mehr Facetten reinzubringen.
Ja, gerne, kein Problem.
Wenn du dich entscheiden müsstest, Deutschland oder die Schweiz?
Zu welchem Zeitpunkt? Jetzt meinst du?
Jetzt, wenn du dich jetzt entscheiden
Schweiz.
müsstest.
Ja, bin ich ja nicht ohne Grund hier, genau.
Lieber Universitätsspital oder ein kleines Regionalspital?
Spielt keine Rolle. Zufall, dass ich jetzt an einem kleineren Haus bin und wir trotzdem große Sachen machen, aber ich war eigentlich immer nur an Universitäten und an so großen Häusern. Spielt keine Rolle, aber irgendwann muss jeder sein Örtchen finden, wo es dann ist, spielt keine Rolle. So wie es für ihn passt.
Nur Karriere oder auch Freizeit?
Karriere ist gar nicht wichtig. Die kommt auch wie das Geld, wenn du Leidenschaft hast. Und was ist schon Karriere? Also was bedeutet das? Für mich bedeutet Karriere, dass die Patienten mit einem Lachen rausgehen, dass die sagen, wir sind die Besten. Das ist der Maßstab unserer Arbeit und auch das Einzige, was sozusagen in uns Emotionen schürt. Wenn jetzt von außen einer kommt und sagt, ihr seid die Doofsten oder die Besten, berührt mich jetzt nicht so sehr. Deswegen Karriere ist nicht wichtig für mich. Und was bedeutet das schon?
Nur
Und
Forschung
wenn
oder auch
du,
Patientenkontakt?
das Wichtigste ist Patientenkontakt und wenn man den beherrscht und da sein Ding gemacht hat, dann kann man auch drumherum forschen. Ich glaube, oder man ist halt nur Forscher, aber die Kombination aus gutem Chirurgen und wahnsinnigem Forscher gibt es nicht und andersrum auch nicht. Entweder ist man guter Forscher oder man ist guter Chirurg. Dass man wirklich beides so in einem Leben vereinnahmen kann, das gibt es selten, gibt es auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr geringer. Deswegen lieber sich für eine Sache entscheiden, aber die dann gut machen wollen.
Teamfähigkeit oder Fachkompetenz?
Ich denke, Fachkompetenz ohne Team ist impossible. Dann bist du nur arrogant und kommst auch so rüber. Ich denke, Team. Aber auf der anderen Seite, da einen auf Großteam machen ohne Know-how funktioniert auch nicht. Das eine bedingt das andere. Also das Know-how ist wichtig für gute Qualität und Team Spirit und auch eine gewisse Kultur im Team ist auch wichtig, damit die Arbeitsabläufe und der gesamte das Tagesbusiness gut läuft. Und
Oder
auch
wie,
die Leute glücklich nach
ja.
Hause gehen.
Oder wie mit Forschung und Patientenkontakt. Man muss sich entscheiden und dann kann man jemand anders noch ins Team holen, ne? Also musst du
Ich
als
glaube,
Arzt
in dem
nicht.
Punkt, ich glaube, in dem Punkt muss das Team in der Lage sein, beides. Sie müssen fit sein, also sie müssen viel wissen, aber sie müssen auch alle sozial kompetent sein in einem gewissen Rahmen und müssen das auch pflegen. Also nur
Okay.
sozial und nichts wissen funktioniert nicht. Aber
Okay.
andersrum, bei der Forschung und der Chirurgie ist es eher seltener, dass man beides einfach schafft, weil das einfach auch so auffällig ist.
Viel Planung oder Mut und Zufall?
Ich denke, nee, Zufall sollte man nichts überlassen. Mut ist ganz wichtig und Planung ist die Grundlage für gute Arbeit. Beides ist wichtig. Ohne Mut ohne Risiko kein Gewinn.
Deine größte Überraschung in der Schweiz?
In welcher Form? Positiv oder wie meinst du, negativ oder?
Kann beides sein.
Ich finde, die größte Überraschung ist doch immer wieder, dass Klischees Klischees sind. Und dass es immer besser ist, man macht sich sein eigenes Bild.
Okay.
Und vorhin meinte ich ja, ich sehe hier gibt es viele liebe Leute, die helfen auch sehr viel. Ich hatte selber ein paar persönliche Sachen, die ich hier auch regeln muss oder auch weiß ja selber. Und dann ist natürlich so eine, obwohl man es nicht erwartet, trotzdem schön zu sehen, dass es auch in der Arbeitswelt Leute gibt, die das dann fühlen und die einem Backup geben. Das tut gut.
Was ist denn
Also das
eines
ist eine
dieser,
positive Überraschung.
ja, was ist denn eines der größten Irrtümer deutscher Ärzte über die Schweiz? Diese
Dass es hier viel
Klischees.
Geld zu verdienen gibt und dass es irgendwie Land von Milch und Honig ist und dass man hierher kommen kann, sich irgendwo hinsetzt, so ist, wie man ist, so bleibt, wie man war und dass das dann läuft, das funktioniert nicht. Also das ist Quatsch.
Also für solche Leute ist dann die Schweiz auch nichts. Also für welchen
Ich
Arzt wäre
glaube,
das
jedes
nichts?
Land ist für solche Leute nichts. Ne?
Ja.
Also ich glaube, gerade die Schweiz, weil sie dann so besonders ist, benötigt eben halt auch Leute, die so eine gewisse Erfahrung auch haben. Wenn nicht, werden sie hier sammeln und dann entweder wird es zu ihrem Scheitern kommen oder sie werden wachsen. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist.
Und warum lohnt sich dann die Schweiz?
Weil sich jede Migration lohnt, weil jede Erfahrung eine gute ist. Und gerade wenn es Erfahrungen sind, die mit, dass du aus deiner Komfortzone rauskommst, also man wächst ja nicht durch nichts machen und man wächst ja nicht durch in die Sonne sitzen oder irgendwie Cocktails trinken den ganzen Tag. Das ist zwar auch angenehm, aber das führt nicht zur Entwicklung. Und ich glaube, so aus der Komfortzone rauskommen, sich Sachen exponieren, die neu sind und dann aber bereit sein, da mitzumachen, ohne aber irgendwie da groß auffallen zu wollen. Ich glaube, das ist wertvoll. Das macht ja gerade Erfahrung aus.
Sehr, Marc. Sie, lieben Dank für das
Gerne.
Experiment der Blitzrunde, auch für deine Zeit. Ich
Kein
nehme
Problem,
auf
sehr gerne.
jeden Fall mit, dass es nicht den geraden Weg in der medizinischen Karriere gibt, auch nicht für die Schweiz oder Deutschland oder wie auch immer, sondern wie du gesagt hast, es ist wichtig, die Passion zu haben, etwas machen zu wollen für den Patienten. Der Mentor ist wichtig, der Ort spielt vielleicht für dich zumindest gar nicht so eine Rolle. Du hast gesagt, für dich ist wichtig, beides zu haben, gutes Mentoring, gute Caseload. Du hast das kombiniert in Deutschland, in der Schweiz. Das Wundzentrum, auch sehr spannend, wie du das leitest, weil du hast ja diese ausländische Perspektive, so ein Team fachlich zu führen, aber auch ja im Team, in der Kultur zu führen. Das nehme ich mit und wenn du zugehört hast, wirst du extrem davon profitieren. Ich danke dir sehr, Marc, für die ehrlichen Antworten und deine Zeit.
Gerne. Ich danke dir für die Möglichkeit, bei dir mitmachen zu dürfen, ne, und für die Einladung. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Erfolg vor
Merci.
allem für deine
Ja.
weiteren Projekte.
Werden wir haben. Der Erfolg
Super.
gilt denen, die zuhören. Also wenn du jetzt zugehört hast als Arzt oder Ärztin, auch dir vielen, vielen
Genau.
lieben Dank. Schreibe mir gerne, wenn du Inhalte haben möchtest, wenn du Gäste vorschlagen möchtest und wenn du natürlich an dem Weg stehst, soll es in die Schweiz gehen? Wie soll es in die Schweiz gehen? Melde dich bei mir www.docsgoswiss.ch. Ich wünsche
Genau.
dir
Und
alles
wenn ich
Gute.
irgendwie helfen kann oder jemand Fragen hat, darf er sich auch gerne bei mir melden über dich.
Das machen wir auf jeden Fall so. Lieben, lieben
Super, ich
Dank
danke dir
an Sie, Herr
herzlich.
Marc,
Schönen
an
Tag
dich,
dir, ja?
fürs Zuhören.
Merci.
Ade,
Ja,
euer
bis
Martin.
später. Ciao,
Ciao.
mein Bester. Ciao.